dann auch bestätigst. Zweimal, dreimal, du wirst noch nicht hören können, dann noch ein viertes Mal. Du machst es einfach, weil dir das wichtig ist und weil du uns mitnehmen möchtest. Und so danke ich dir für diesen Morgen und danke dir für dein Wort und für alles, was wir erleben durften jetzt im Lobpreis. Es ist einfach schön, mit dir unterwegs zu sein. Und nun sind wir gespannt auf das, was kommt. Und hilf uns darauf, in rechter Weise zu reagieren und unsere Herzen darauf in rechter Weise einzustellen, damit es geschehen kann, was du willst, damit dein Name groß wird. Hier in dieser Gemeinde, in dieser Stadt und weit darüber hinaus. Wir ehren und loben dich dafür und danken dir. Amen. In meinem Leben, in der ich als hauptamtlicher Pastor für verschiedene Gemeinden tätig war, die meisten wissen das, vor dieser Zeit absolvierte ich zusammen mit meiner fünfköpfigen Familie damals eine fünfjährige theologische Ausbildung. Meistens hatten wir in diesen Jahren kein Einkommen. Oberflächlich betrachtet waren wir völlig auf uns gestellt. Aber wer etwas genauer hingeschaut hat, der konnte feststellen, es war nicht so. Da gab es eine ganze Reihe von Menschen, die während dieses Studiums hinter uns standen. Menschen, die Freud und Leid mit uns geteilt haben. Und das, obwohl sie nicht vor Ort waren, hätten wir ein großes Haus gebraucht. Sie waren nicht da. Sie lebten nicht mit uns im Haus und trotzdem waren sie ganz eng mit uns verbunden. Diese enge Verbundenheit, die wäre aber nicht möglich gewesen, wenn es da nicht so einen regelmäßigen Austausch gegeben hätte, auch an Informationen. Normalerweise sah das so aus, dass wir Briefe bekamen oder dass mal ein Telefonanruf bei uns ankam oder wir bekamen durch andere Menschen Grüße mit. Auf ganz verschiedene Weise erhielten wir Nachricht von Menschen, die uns im Gebet und die uns auch finanziell unterstützen wollten und begleiten wollten. So, und jetzt lag es an uns, darauf zu reagieren. Damit es nicht nur so eine Einbahnstraße ist, aber wie schafft man das? Also zeitlich wäre es ja nicht möglich gewesen, jedem ganz persönlich zu begegnen und jedem persönlich auch zu antworten. Was war die Lösung? Wir schrieben regelmäßig sogenannte Rundbriefe. Also Briefe, die so einen ganz allgemeinen Charakter hatten, aber doch letzten Endes für die Einzelnen schon auch persönlich gelten sollten. Dabei war es uns wieder ein Anliegen, unseren Rundbriefempfängern, so nannten wir sie, neben diesen allgemeinen Informationen über das Studium, über unsere Familie, auch so immer so eine kleine geistliche Motivation auch mitzugeben. Das war uns wichtig. Unser Leben als Familie, unsere gemeinsamen Erlebnisse im theologischen Studium, die sollten als Beispiel für andere dienen. Und so waren diese Rundbriefe eine gute Möglichkeit, möglichst vielen Menschen zur gleichen Zeit mit unseren Informationen zu beschenken, zu bedenken, was auch immer. Die Idee dieses Rundbriefs ist nicht neu. Sie ist nicht erst in der Neuzeit entstanden, wobei das grundsätzliche Anliegen dieser Briefe gar nicht verändert hat. Damals wie heute geht es in diesen Briefen darum, die Empfänger sollen ganz persönliche Dinge des Absenders erfahren und sie sollen motiviert werden. Und auch der Apostel Paulus hat sich dessen bedient. Wir wissen das deshalb, weil einfach einige dieser Rundbriefe im Neuen Testament der Bibel überliefert sind. In diesen Briefen hat Paulus die christlichen Gemeinden nicht nur über seine Situation informiert, sondern er hat sie auch geistlich motiviert, wobei diese Motivation manchmal auch in Ermahnung bestanden hat. Oder auch in Worten der Zurechtweisung. Kann ja auch motivieren in eine bestimmte Richtung. Wir werden uns heute mit so einem Brief des Paulus beschäftigen. Und immer wieder, wenn ich mal hier auftauche, werde ich weitermachen, bis wir durch sind. Wenn mich niemand dabei stört. Schauen wir mal. Es ist der Rundbrief, der in vielen Bibeln einfach die Überschrift trägt an die Epheser. Es wird angenommen, dass Tychikus, das ist ein Mitarbeiter des Paulus, dass der diesen Brief mitgenommen hat von Paulus und ihn in allen Gemeinden in Kleinasien vorgelesen hat. Kleinasien, das ist so der Bereich heutige Türkei. Da waren ganz viele Gemeinden. Und am Ende seiner Reise hat er ihn dann bei der Gemeinde in Ephesus deponiert. Vermutlich deswegen hat er auch diese Überschrift bekommen. Paulus den Brief geschrieben hat, ist auch sehr schnell beantwortet. Wie vorhin erwähnt, wollte Paulus den Gemeinden, für die er verantwortlich war, Informationen mitgeben. Er selbst befand sich gerade in Gefangenschaft in Caesarea. Und er wollte in dieser Zeit trotzdem die Gemeinden in Kleinasien informieren. Und er hatte auch von ihnen Nachrichten dort erhalten. Das waren nicht immer nur gute Nachrichten, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Die schlechteste Nachricht war für Paulus, dass es dort in dieser Provinz eine Sekte gab, die sich auszubreiten drohte. Diese Sekte nannte sich Gnosis. Wörtlich übersetzen müsste man das mit Kenntnis oder mit Wissen. Die hatten so ganz besondere Erkenntnisse und das haben sie auch in ihren Namen geschrieben. Wir sind die, die besondere Erkenntnisse haben. Wir heißen Gnosis. So war das. Dieser Sekte war es wichtig. Man muss jüdische Feste feiern, Sabbate einhalten, neben dem, was wir so über Jesus wissen. Das war so eine besondere Erkenntnis von ihnen. Ihnen war wichtig, wir müssen die jüdischen Gebote einhalten, neben dem, was so mit Jesus war. Das war ihnen wichtig. Und es war ihnen noch wichtig, das war die besonderste Erkenntnis, dass man Engeln ganz besondere Verehrung entgegenbringen müsste. War auch eine ihrer Erkenntnisse. Für die Christen in Kleinasien waren das zum Teil spannende Themen. Weil wo kam er her? Aus so einem Multi-Multi-Kulti-Götzenkult. Ich nenne es mal so. Da gab es alles mögliche Schöne. Kommen da welche daher und die sagen, oh, das geht mit Jesus auch. Das war spannend für diese Leute. Aber aus göttlicher Sicht waren es Irrlehren, die Menschen nur verführen wollten. Und um das zu verhindern, dass die Menschen da alle durcheinander gebracht werden, hat Paulus gedacht, ich muss ihnen einen Brief schreiben. Ich muss ihnen ein paar Infos dazu mitgeben. Wobei es ihm nicht in erster Linie darum ging, jetzt diese Gnosis total zu analysieren, damit auch jeder die falschen Lehren dieser Sekte alle kann und kennt. Nein, es ging ihm eher darum, den Nachfolgern Jesu deutlich zu machen, was die Gemeinde für eine heilsgeschichtliche Bedeutung hat und wie ihre persönliche Beziehung zu Jesus und ihr Stand vor Gott eigentlich aussieht. Und wie sie solche Mächte geistlich auch einordnen können. Und das war gleichzeitig seine Methode, auch um gegen falsche Lehren generell bestehen zu können. Übrigens ist das bis heute eine ganz gute Methode, um sich gegen irgendwelche Strömungen zu wappnen. Auch heute gibt es in unserem Land jede Menge Sekten, Religionsgemeinschaften, man kann den Überblick gar nicht mehr behalten. Und den Inhalt und die Folgen von solchen Strömungen schon gar nicht. Hab zu Hause so ein paar Bücher, die sind ungefähr immer so dick und die sind alle voll davon, von solchen Strömungen und solchen Sekten und Informationen darüber. Also den Durchblick kann man da einfach nicht behalten. Und das war zu Zeiten von Paulus eben nicht anders. Und darum können wir von ihm manches lernen. Seine Basis war, die Nachfolger Jesu sollten sich an die Heilige Schrift halten. Damals die Schriften, die da waren. Nur wer sich in der Bibel auskennt, wird sensibel werden können für Strömungen aller Art. Strömungen, die aber gerade in der Gemeinde oftmals mit so ein paar frommen Floskeln daherkommen, so einen christlichen Schein wahren, aber letzten Endes die christliche Gemeinde in ihrem Glauben nur lähmen möchten. Das ist wie bei Behörden, die sich heute mit der Fälschung von Geldscheinen befassen. Ich habe mir sagen lassen, um Fälschungen zu erkennen, befassen die sich auch mit Merkmalen einer Fälschung, aber hauptsächlich mit dem Original. Denn wer das Original kennt, dem kann man keine Fälschung unterjubeln. Der sieht sofort, sieht nicht wie das Original aus. Fälschung. Und deshalb ist es besser, sich in erster Linie mit der Bibel zu befassen, darüber, was unser Christsein eigentlich ausmacht. So können wir Irrlehren leichter erkennen, was natürlich nicht heißt, dass man sich nicht auch über Bücher und Schriften selbst informieren darf und auch kann. Einer wie ich, der selber auch Bücher schreibt, der kann jetzt nicht hier sagen, lest keine Bücher. Das wäre ja irgendwie komisch. Aber jetzt zurück zu unserem Rundbrief. Wenn das wirklich so ist, und ich gehe davon aus, dass dieser Brief nicht allein den Ephesern gegolten hat, sondern auch einen anderen Nachfolgern Jesu zur damaligen Zeit, dann heißt das im Schluss, es ist auch ein Schreiben an uns. An jeden einzelnen von uns. Also Epheserbrief, Paulus schreibt an dich. Wenn du also den Epheserbrief liest, grüß dich, Paulus, du schreibst jetzt an mich. Es geht darum, dass es in uns das gefestigt wird, was uns Christsein ausmacht und uns anspornt. Und denk bitte daran, die Zielrichtung ist, wir sollen durch diesen Brief motiviert werden. Motiviert zu einem Leben in der konsequenten Nachfolge Jesu. Wir befassen uns heute mit dem Briefeingang und das unter dem Thema, womit Gott uns Menschen beschenkt. Gott beschenkt uns zunächst mit einer ganz besonderen Berufung. Dann aber auch mit einer besonderen Stellung und schließlich mit einem besonderen Segen. Und dazu lese ich jetzt die Worte aus diesem Briefeingang. Epheser 1, 1 bis 2. Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also wenn wir heute so einen Brief beginnen, dann fangen wir an mit liebe Gabi, lieber Karl oder Hallo oder Grüß dich oder so. Oder es gibt auch die förmlicheren Brieferöffnungen, sehr geehrte Damen und Herren oder so, je nachdem, wo man hinschreibt, klar. Paulus beginnt ganz anders bei seinem Brief an uns. Ich sag's mal so jetzt. Paulus, ein Apostel Jesu durch den Willen Gottes. Als ich das mal gelesen habe, habe ich gedacht, boah, der trägt ganz schön dick auf am Anfang. Gleich alle Würdentitel, seine ganze Amtsverständnis kommt da gleich rüber. Ja, bisschen Angeber, oder? Aber trägt er wirklich nur dick auf, Apostel? Und wenn nicht, warum sagt er es dann trotzdem? Ich habe gedacht, okay, ich schaue mal ein bisschen in seine Biografie. Vielleicht findet sich dort Gründe dafür. Wie lebte denn Paulus vor seiner Bekehrung? Er hieß ja damals Saulus, der große Verfolger der Christen. Apostelgeschichte 7, da wird von ihm berichtet, wie er der Zuschauer war bei einem Kommando, das sich zur Aufgabe gemacht hat, diesen Diakon Stephanus zu steinigen. Haben sie leider auch geschafft. Paulus hat sich darüber gefreut, oder Saulus damals. Apostelgeschichte 8 wird Saulus als bezeichnet, die Gemeinde Jesu völlig zerstört. Und Apostelgeschichte 9 heißt es, Saulus mit Drohen und Morden gegen Nachfolger Jesu schnaubte und sogar zum Hohepriester ging, um sich eine Kollektiverlaubnis zu holen, diese sogenannten Anhänger des neuen Weges, so haben sie geheißen, nach Jerusalem zu führen, alle einzusperren ins Gefängnis. Saulus, ein fanatischer Pharisäer, der es seinem Gott allerdings unter allen Umständen recht machen wollte. Das war ja das Komische daran. Allerdings wurde ihm in seinem Fanatismus zunächst gar nicht bewusst, dass er dabei war, das Werk seines geliebten Gottes zu zerstören mit seinem Fanatismus. Und deshalb kann man sagen, es war eher blinder Fanatismus, die Antriebsfeder seines Handelns war. Und so, ich denke, so eine Art des Verhaltens haben wir im Lauf der Menschheitsgeschichte hoffentlich gelernt. Wenn wir es zulassen, können wir feststellen, dass auch in der deutschen Geschichte blinder Fanatismus nichts Gutes zu Wege gebracht hat. Überall, wo in der Geschichte blinder Fanatismus gewirkt hat, ist letzten Endes nur ein Scherbenhaufen davon übrig geblieben. Siehe Römisches Reich, die Cäsaren, gibt es nicht mehr das Reich. Drittes Reich ist weg. Golfkrieg, Syrien und, und. Man könnte ganz, ganz vieles anführen. Was lernen wir daraus? Sicher geht es in unserem persönlichen Leben nicht um Krieg, Mord und Totschlag. Also ich hoffe, dass es so in euren Familien nicht so zugeht. Ja. Es geht aber auch bei uns darum, wie wir den Menschen begegnen. Egal aus welcher sozialer Schicht oder aus welchem Land sie kommen oder welcher Religion sie angehören, wer hier zu schnell den Stab über einem Menschen bricht, der braucht sich nicht zu wundern, wenn er wie damals dieser Saulus als Fanatiker abgestempelt wird. Frommer Spinner. Ja. Aber wenn das über uns gesagt wird, dann sind wir als Christen aus dem Spiel. dann sind wir draußen. Menschen haben Angst davor, Insekten zu geraten oder sich mit irgendwelchen dubiosen Leuten oder Spinnern einzulassen. Saulus hat auf diese Ängste keine Rücksicht genommen. Wir sollten es tun, weil es uns ja nicht darauf ankommt, dass Menschen in unsere gesetzliche, christliche Gesetzesmühle da hineingeraten, womöglich in ihre Seele verletzt werden. Wir wollen, dass Menschen heil werden, weil sie mit der heilenden Liebe Jesu berührt werden. Und weil sie bei uns erleben können, wie sich das Leben eines Menschen durch die Liebe Jesu positiv verändern kann. Von Paulus können wir hier viel lernen. Saulus war aber ein fanatischer Hüter des Gesetzes. Doch er ist es nicht geblieben. Da kam ja dieses Damaskus-Erlebnis. Vor den Toren Damaskus, da war dieser Saulus von extrem hellem Licht umgeben. Da hat er die Welt nicht mehr verstanden. Hallo, ich war doch auf dem richtigen Weg gewesen. Ich bin doch diesem Gott gefolgt. Und jetzt stellt sich dieser Gott mir in den Weg, dem ich doch so leidenschaftlich nachgefolgt bin. Das hat ihn buchstäblich umgehauen. Und auf der Straße liegend, ohne Durchblick in Bezug auf sein Leben und auch von seinem Augenblick, Licht blind geworden, das helle Licht hat ihn erblinden lassen. Da blieb ihm nur noch diese Frage übrig: Herr, wer bist du? Wer bist du, der mich aufhält? Und Jesus antwortet ihm: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Moment, Saulus. Wen hat Saulus verfolgt? Das waren doch die Christen gewesen. Wieso sagt Jesus hier: Ich bin es, den du verfolgst? Man liest ja so schnell über diesen Satz hinweg, ne? Aber der hat eine Tiefe. Die ist richtig krass. Jesus hat mal gesagt in Lukas 10, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Was für eine Einheit. Christus in uns. Ich bin es, den du verfolgst. Ich denke, Saulus hat das alles damals noch nicht ganz verstanden. Auch was ihm da gerade widerfahren ist. Aber wenn wir diesen Brief an die Epheser aufmerksam lesen, dann merken wir, irgendwann hat er es, glaube ich, begriffen, dass sein fanatisches, sein religiöses Handeln ihn nicht offen gemacht hat, sondern blind für das, was Jesus eigentlich in sein Leben bringen wollte. Diese Konfrontation, die hat diesen religiös-fanatischen Saulus in den leidenschaftlichen Nachfolger Paulus, den Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes werden lassen. Das war die Verwandlung. Der religiöse Pharisäer wurde ein Botschafter Jesu, weil Gott es so wollte und weil er es dann auch gemacht hat. Und hier an dieser Stelle kannst du dich jetzt selbst eintragen. Dein Beruf oder dein Name oder was auch immer, deine Einstellung vom Arbeiter zum Botschafter Jesu. Von Mutter, Vater, Elternteil zum Botschafter Jesu. Das ist die Verwandlung, das ist das Geschenk. Ja? Vom Schüler zum Botschafter Jesu, vom Gemeindeglied, das bloß immer kommt und wieder geht und kommt und geht, zum Botschafter Jesu. Durch den Willen Gottes, dürfen wir nicht vergessen. Das ist unsere Berufung als Menschen, gemeinsam mit Jesus aus dieser Welt, ich sag's mal ein bisschen banal, aus dieser Welt einen schöneren Ort zu machen. Weil Gott es genau so gewollt hat. Aber Gott beschenkt uns Menschen nicht nur mit einer besonderen Berufung, sondern auch mit einer besonderen Stellung. Paulus schreibt in seinem Brief an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Also Paulus schreibt an Heilige, ganz außergewöhnliche Leute, ganz besondere. Man sieht sie ihn gleich an. Wenn man genau hinguckt, dann strahlt da so ein Heiligenschein noch oben drüber. Also ganz besondere Leute. Stimmt das? Nein. Überhaupt nicht. Heilige sind Menschen wie du und ich. So kann man das sagen. Wir sind ja auch alle irgendwie miteinander verwandt. Ne? Habt ihr schon mal Ahnenforschung betrieben? Ihr müsst in diesem Stammbaum nur weit zurückgehen. Da gibt es irgendwann mal Adam und Eva, glaube ich. Da kommt es dann zusammen. Ja? Da sind wir miteinander verwandt. Heilige sind an sich keine außergewöhnlichen Leute, aber ich glaube, es soll welche unter ihnen geben. Das glaube ich schon. Aber sonst eigentlich nichts Besonderes. Und dennoch sind sie außergewöhnliche Leute, denn sie haben eine besondere Stellung vor Gott. In einem Bibelkommentar habe ich mal gelesen, Heilige sind diejenigen Menschen, die Gott für sich selbst abgesondert hat. Das ist was Besonderes. Diese Menschen können also im Grunde gar nichts dafür, dass sie Heilige sind. Das ist auch gut so, glaube ich. Gott hat sie einfach abgesondert. Er hat ihnen ermöglicht, das Heilsangebot Jesu anzunehmen. Er sagt, da ist es, willst es. Und selbst, dass wir auf die Idee gekommen sind, daran zu denken, da wäre ein Angebot, das wir haben wollen könnten, auf die sind wir auch nicht selber gekommen. Ja, gibt ja den Geist Gottes. Der hat das gemacht. Durch das, was Jesus am Kreuz auf Golgatha errungen hat, sind wir, was wir sind. Genau wie Paulus es sagt, durch den Willen Gottes. Alles, was wir dazu beigetragen haben, ist, wir haben die Tür aufgemacht. Jesus hat ja mal gesagt, durch Johannes, Offenbarung 3,20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mich hören kann, die Tür auftun, zu nehmen werde ich hinein, kommen. Und was macht Jesus als erstes? Festspung. Essen. Manche übersetzen mit Abendmahl, aber hier steht eigentlich Mahl. Ja, das kann man sich dann vorstellen, wie man das will. Aber das ist was ganz, ganz Schönes. Sage ich immer wieder zu Jesus, komm. Komm und lass mich spürbar sehen, so wie die Emmaus-Jünger. Mensch, sitzen mit Jesus zusammen und ach, ist leider zu früh abgehauen, aber da wäre ich gern dabei gewesen. Mit Jesus essen. Und das gibt mir diese besondere Stellung vor Gott. Allein vor Gott. Also, Paulus schreibt in diesem Brief an alle von Gott abgesonderten Heiligen und an die Gläubigen in Christus Jesus. Wieder ein Titel. Gläubige in Christus Jesus. Wenn wir in unsere Welt hinausschauen, dann können wir ganz interessante Entwicklungen sehen, was das Spektrum an verschiedenen Religionen betrifft. Es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, sich religiös zu betätigen. Und jeder Einzelne, der in irgendeiner Form religiös betätigt, was ist der? Ein Gläubiger. Lauter Gläubige, im ganzen Land, ganz Deutschland. Also, wir haben den Begriff nicht für uns geprägt. Dass man weiß, wenn jemand sagt, ah, das ist ein Gläubiger, weiß man gleich, okay, das ist ein Christ, der wohnt hier, wahrscheinlich geht er ins CZG oder so. Nee. Also wir müssen vom Gleichen sprechen und Paulus hat das damals auch gemacht. Es gab ganz viele sogenannte Gläubige in Kleinasien. Da gab es die Christen, da gab es die Juden, da gab es diese Gnostiker, da gab es die Anhänger der Göttin Diana, hatte ich fast gesagt. Diana, ja. Und. Ja, es gab also jede Menge. Breites Spektrum Gläubiger aller Art. Aber Paulus wollte mit seinem Brief nur ganz bestimmte Leute ansprechen und deshalb sagt er, Gläubige in Christus Jesus. Damit war klar, wen er meint. Er wendet sich an die Menschen, die Nachfolger Jesus sind, die ihren Glaubensgrund nicht in irgendeiner Strömung haben, sondern allein in Jesus. Das war ihm ganz, ganz wichtig. Und er schreibt auch an Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, weil sie erfahren haben, da gibt es Trost, da gibt es Geborgenheit, da gibt es Kraft zum Leben. Und ihr glaubt gar nicht, wie wichtig das ist, gerade in unserer heutigen Zeit. Das zeigt sich ja auch an dieser schnell wachsenden Zahl religiöser Strömungen. Eine alte Verkaufsstrategie sagt ja, die Nachfrage bestimmt Sortiment und Preis. Wenn kein so hoher Bedarf da wäre an Geborgenheit, an Trost und an Klärung dieser Frage über den Sinn des Lebens, dann hätten wir nicht die Hälfte an religiösen Angeboten. Menschen sind suchend, sie sind fragend, auch wenn sie das gar nicht immer so zugeben wollen. Tief im Innern suchen sie was. Da ist so ein Vakuum, das mit dem Sündenfall entstanden ist, das gefüllt werden will. Und darum suchen sie es. Und darum auch das große Sortiment. Für jeden spirituellen Bedarf muss ja was dabei sein. Helfen wir den Menschen, Gläubige in Christus Jesus zu werden. Denn wir wissen es. Nur der Glaube, der in Jesus Christus verwurzelt ist, der hat Bestand. Wir können nicht aus uns selbst heraus glauben. Das geht in der Gemeinschaft mit Jesus, also brauchen wir ihn. Und dieser Glaube, der gibt Sinn im Leben hier. Also für mich ist das so. Und eine Perspektive über das Leben hinaus. Nicht, ja, wenn ich tot bin, bin ich tot. Eines Morgens wache ich auf und bin tot oder so. Ich habe mehr. Es geht über das Leben hinaus. Das ist doch schon mindestens eine ganz tolle Sache. Diese besondere Stellung, Gläubige in Christus Jesus zu sein, das ist das Geschenk Gottes, das Jesus jedem Menschen geben möchte. Und nun lass mich doch den Reigen vollenden. Gott beschenkt mit einer besonderen Berufung, mit einer besonderen Stellung und schließlich noch mit einem besonderen Segen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch. Das sagt sich so leicht. Ich glaube, viel leichter, als es zu begreifen, wenn man es überhaupt begreifen kann. Ich habe mal im Lexikon nachgelesen, zu Gnade heißt es dort, Gnade ist die mit Herablassung gewährte Gunst eines sozial oder gesellschaftlich Höhergestellten gegenüber einem sozial tief. Interessante Definition. Also wenn wir das nächste Mal in der Bibel von Gnade lesen, dann schwingt es immer mit, dass sich da Gott herabgelassen hat zu uns Menschen, der im himmlischen Bereich seinen Ursprung hat, der deshalb Stand hat in den Wirren dieser Zeit. Wenn wir diese Gnade nicht wirklich erfahren haben, also dieses unverdiente Beschenktwerden mit dem Heil Gottes, dann bleibt es nur Illusion. Und deshalb werdet offen dafür und lasst es über euch kommen, damit es nicht nur ein frommer Wunsch ist, der zum Scheitern verurteilt ist. Vielleicht stellt sich Paulus am Einstieg seines Rundbriefs deshalb auf die Ebene mit allen Gläubigen in Christus Jesus. Er tut dies, indem er sagt, es ist unser Vater. Unserem Vater. Mir scheint, als wollte er das ganz besonders betonen. Gerade zu Beginn dieses Briefes. Er sagt, es ist unser Vater. Damit stehen wir alle auf einer Ebene. Keiner ist höher als der andere, auch in der Gemeinde nicht. Auch dann nicht, wenn man unterschiedliche Aufgaben und Verantwortungsbereiche in der Gemeinde hat. Keiner ist höher als der andere. Keiner ist besser dran als der andere. Auch dann nicht, wenn der eine hier vorne am Pult steht und scheinbar ganz groß rauskommt. Und der andere, ja, der spült hinten links nur die Tassen. Kleiner Wicht. Nein. Ich bin mir natürlich bewusst, dass das nicht so einfach in unsere Köpfe hineinkommt, weil in unserer Gesellschaft, die sagt ja was ganz anderes, nur die Leistung zählt. Wer vorne dran steht, der hat es auf dem Kasten. Ne? Der Rest, das sind so die Schuhputzer und Hilfsarbeiter. Und hast du was? Kannst du was? Dann bist du wer? Also für mich ist der deutlichste Beweis dafür das Ansehen der Hausfrau in unserer Gesellschaft. Also ich persönlich habe noch keine Frau sagen hören, wenn sie ihren Beruf angeben musste, dass sie sagt, ich bin Hausfrau, ja. Nee, also entweder das wird übertrieben, ich bin die Managerin eines Familienunternehmens, das klingt ja auch, ne, ganz toll. Oder eher so kleinlaut, ich bin bloß Hausfrau, als müsste man sich dafür entschuldigen. Und dabei ist es doch gerade so wichtig, also finde ich, persönlich, eine Meinung, ihr könnt eine ganz andere haben. Wo wären wir denn mit unserer Gesellschaft, wenn es diese Frauen und Mütter und Hausfrauen nicht gegeben hätte in den letzten Jahrzehnten? Wir wären doch nicht, wo wir sind. Also ich glaube das nicht. Auch in meiner Familie, wenn ich als Pastor meine Frau nicht gehabt hätte, die hinter mir steht, die mir den Rücken stärkt, dass ich ein ganzer Kerl werde hier und für die Kinder da gewesen wäre und. Ich hätte meine Aufgabe nicht wahrnehmen können in der Gemeinde, niemals. Ganz, ganz wichtig. Wir können diese Aufgabe in unserer Gesellschaft ruhig abschaffen, weil wir uns alle emanzipieren wollen und alle groß rauskommen, können wir gerne machen, aber ich glaube, dann stirbt ein Stück Gesellschaft. Dann stirbt die Kernzelle des Gemeinwohls, glaube ich. Wobei, ich bin kein Verfechter vom Heimchen am Herd, also nicht missverstehen. Sagen, ach, der Macho da vorne, klar. Nein, ganz und gar nicht. Keiner ist mehr wert als der andere. Das war vom Anfang der Schöpfung so und das wird so sein, bis Jesus wiederkommt. Keiner ist mehr wert als der andere, auch wenn wir verschiedene Aufgaben haben, die auch im Schöpfungsbericht selbst schon, lest ihn mal schon, ganz unterschiedlich dargelegt wurden von Gott, welche Aufgaben er welchem Geschlecht mitgibt. Und jede Aufgabe hat doch ihre Licht- und Schattenseiten. Ist doch nicht alles nur Licht. Nur man guckt immer auf den Rasen und sagt, oh, der ist viel grüner als meiner. Und dann geht man hin und merkt, das ist ja Kunstrasen. Das ist blöd, ne? Also lieber im eigenen Garten bleiben, da ist es viel, viel schöner. Gnade also, sei mit uns und Friede von Gott, unserem gemeinsamen Vater und Herrn Jesus Christus. Und jetzt wechselt die Betonung, damit schließe ich dann auch. Wir waren jetzt noch bei unserem Vater, jetzt sind wir bei unserem Herrn und Meister. Jesus hat eine besondere Machtstellung und die wird in diesem Rundbrief auch noch wichtig werden. Jesus hat von Gott einen Herrschaftsauftrag bekommen, den er bis zum Gericht und der Vollendung des Heilsplanes Gottes innehaben wird. Jesus ist der Herr der Schöpfer, der Herr der Erlöser, der Herr der Befreier, der Herr der Heiler, der Herr der erhöhte Menschensohn, der König Jesus Christus. Das alles und noch viel mehr steckt in diesen beiden Versen. Die hat man so schnell gelesen. Steckt eine Menge drin. Ich finde das richtig, richtig klasse. Gleich am Anfang wird deutlich, als Nachfolger Jesu sind wir von Gott beschenkt. Mit einer besonderen Berufung. Gott ruft uns Menschen. Er steht vor der Tür und klopft an. Wohl uns, wenn wir die Tür aufmachen. Wir sind beschenkt mit einer besonderen Stellung. Nein, wir sind nicht besser als andere. Aber wir sind besser dran. Durch unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus. Durch ihn wir eine besondere Stellung vor Gott, nicht vor den Menschen. Und wir sind beschenkt mit dem besonderen Segen. Gott ließ sich zu uns Menschen herab und möchte uns damit eine unbegreifliche Geborgenheit und himmlischen Frieden geben. Ich wünsche euch, dass ihr euch täglich von Paulus ansprechen lasst, so grüßen lasst. Vielleicht nehmt es euch mal vor, die nächsten 4 Wochen lese ich jeden Morgen die 2 Verse. Ist ja nicht viel, ja? Das sind 10, 15 Sekunden, wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, stimmt nicht. Die Zeit hast du. 4, 5 Mal weniger Zähne putzen, dann geht es schon. Ja. Irgendwo muss man einsparen, wenn man neue Dinge machen will. Ja. Ich habe ja nicht gesagt, ganz mit dem Zähne aufputzen aufhören, sonst kommen sie noch und sagen, der mit seinen ungesunden Predigten hier. Ganz und gar nicht. Lasst euch von Paulus grüßen, auf diese Weise. Lasst euch so segnen. Nehmt das für euch persönlich. Tragt euren Namen da ein. Gnade sei mit mir, Name und Friede von Gott. Und das könnt ihr ruhig machen. Das ist keine Verklimpfung des irgend sowas des Wortes Gottes. Nichts Negatives, es ist was Gutes. Der Segen kommt. Jesus möchte uns segnen. Er möchte uns beschenken mit all diesen Dingen. Und das können wir auch erleben im Abendmahl, das wir jetzt miteinander feiern. Deshalb vorher ein Amen dazu. Ich finde es toll.